Radio SRF.
Die Diplomatie im Syrien-Konflikt. Die Chance, dass eine geplante Friedenskonferenz ein Erfolg wird, ist gering. Weiter bei uns in der Sendung der Start zu den 35. Solothurner Literaturtagen und vor den Wahlen in Pakistan unsere Reportage aus der Stadt Peshawar. Das Freitagswetter, zunächst viel Regen, später dann etwas freundlicher, dazu kühle 11 bis 17 Grad. Im Studio Barbara Peter, guten Morgen. US-Außenminister John Kerry hat gestern Jordanien und Italien besucht. Im Gepäck der Plan für Friedensverhandlungen im syrischen Bürgerkrieg, den Kerry mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov ausgearbeitet hat. Martin Durra.
Einig sind sich Moskau und Washington vor allem in zwei sehr elementaren Punkten. Der Krieg in Syrien muss schnell zu Ende gehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, militärisch ist dieser Krieg für keine Seite zu gewinnen. Die Frage, ob Syriens Präsident Assad vor Verhandlungen abtreten müsse, klammert man aus, denn sie kann eine Konferenz zum Scheitern bringen, bevor diese überhaupt begonnen hat. Die oppositionellen Gruppierungen in Syrien haben Assads Abgang bisher immer als Bedingung für Verhandlungen bezeichnet. Sie wollen dem syrischen Herrscher keine Gelegenheit geben, länger an der Macht zu bleiben. Die Rebellen im Feld hoffen immer noch auf militärische Unterstützung. Und diese Hoffnungen werden auch immer wieder geschürt. Gestern forderte der türkische Premier Erdogan erneut eine Flugverbotszone über Syrien, die von den USA und alliierten Staaten durchgesetzt würde. Und Großbritannien versucht, andere Staaten davon zu überzeugen, den Rebellen in Syrien Waffen zu liefern. Gleichzeitig kursieren Gerüchte, Russland wolle das Assad-Regime mit neuen Raketen versorgen. Der Krieg scheint noch mehr Chancen zu haben als der Frieden.
Der Handel mit Asbest wird nicht weltweit verboten. Das ist das erste Thema in den Nachrichten mit Markus Amrain.
5 Staaten hätten verhindert, dass der krebserregende Stoff auf die internationale Verbotsliste komme, sagte Bundesrätin Doris Leuthardt. Sie hatte sich an der internationalen Schadstoffkonferenz in Genf vergeblich für ein totales Asbestverbot eingesetzt. Die Teilnehmer der Genfer Konferenz lehnten auch ein Verbot des Insektengiftes DDT ab. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist für einen Truppenbesuch nach Afghanistan gereist, knapp eine Woche nach dem Tod eines deutschen Elitesoldaten. In Begleitung von Verteidigungsminister de Maizière landete Merkel am frühen Morgen im Norden Afghanistans. Die deutsche Kanzlerin mahnte vor dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes 2014, es brauche weitere Reformen in Afghanistan. Die US-Hypothekenbank Fannie Mae schüttet knapp 60 Milliarden Dollar an den Staat aus. Nachdem sich der amerikanische Häusermarkt etwas erholt hat, erwirtschaftet Fannie Mae wieder ansehnliche Gewinne. Und diese muss der Konzern dem Staat abliefern, der ihn in der Krise rettete. Die Schwestergesellschaft Freddie Mac überweist 7 Milliarden Dollar an das Finanzministerium in Washington. Zum Auftakt der Solothurner Literaturtage hat Kulturminister Alain Berset die Schweizer Literaturpreise verliehen. Ausgezeichnet wurden, wie seit längerem bekannt, Erika Pedretti, Fabio Pusterla und Jean-Marc Lovet. Sie erhalten je 40.000 Franken. Beim Tennisturnier von Madrid hat Stanislav Wawrinka die Viertelfinals erreicht. Er siegte gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov in 3 Sätzen. Ausgeschieden ist dagegen Roger Federer, der im Achtelfinal gegen den Japaner Kei Nishikori in 3 Sätzen verlor. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat der tabellenletzte Servet gegen Thun 2:0 gewonnen. Während des Trainings des Segelwettbewerbs America's Cup ist der britische Segler Andrew Simpson bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das schwedische Team Artemis bestätigte den Tod des zweifachen Olympiasiegers. Simpson war einer von 11 Seglern an Bord eines Katamarans, der gekentert sei, hieß es weiter.
Sie hören heute Morgen, es ist gleich 7:05. In Solothurn wurden gestern also die Schweizer Literaturpreise verliehen. Heute nun öffnen die 35. Literaturtage ihre Türen für das große Publikum. Neu hat die Literaturkritikerin Bettina Spörri die Leitung. Und wie sich ihre Handschrift im Programm erkennen lässt, berichtet Felix Schneider.
Ja, da ist viel Anfang im Programm. Schon im Vorfeld der Literaturtage gut angekommen, ist die Absicht, als Programmschwerpunkt das Thema Anfänge zu setzen. Autorinnen und Autoren werden Anfänge in verschiedenen Literaturgattungen diskutieren. Sie werden also zeigen, wie sie selbst ihre Erzählungen beginnen, und sie werden diskutieren, wie berühmte Kollegen, etwa Robert Walser, eine Geschichte starten, und spielerisch sollen auch unter Publikumsbeteiligung aus ersten Sätzen ganze Bücher erfunden werden. Mit 12 Lesungen außergewöhnlich stark vertreten sind dieses Jahr auch die Debütantinnen und Debütanten. Neu beleben möchte die neue Leiterin Bettina Spörri offenbar den alten Literaturtageanspruch, kulturpolitische Initialzündungen zu geben. Sie hat erstmals einen Think Tank aus namhaften Fachpersonen eingerichtet. Er wird Thesen präsentieren, mit dem Publikum diskutieren und dann eine sogenannte Solothurner Verlautbarung formulieren. Und wenn wir schon bei alten Ansprüchen sind, immer haben die Literaturtage behauptet, sie seien mehrsprachig, waren sie auch, aber als Nebeneinander verschiedener Sprachen, kaum als Miteinander und Ineinander. Dieses Jahr soll es zum ersten Mal echt zweisprachige Dialoge geben. Wenn da neue Formen der Begegnungen über die Sprachgrenzen hinweg entstünden, wäre das ein Riesenfortschritt. Und Solothurn als Werkstatt? Zwei Bekannte, Urs Widmer und Hansjörg Schertenleib, lesen aus Unveröffentlichtem. Zahlreiche Schweizer Autorinnen und Autoren aus ganz neuen Büchern. Und die diesjährigen Literaturtage konfrontieren uns mit einer ganz jungen Literaturgattung, den Graphic Novels. Insgesamt also viel Anfang, viel Neues, aber kein Umsturz. Eher das Versprechen, alte Versprechen endlich und neu einzulösen.
Im Schweizer Babyfenster von Einsiedeln sind in den letzten 12 Jahren insgesamt 8 Babys hineingelegt worden. Eine weitere solche Einrichtung gibt es in Davos. Bellinzona will bis Ende Jahr eines anbieten und auch der Kanton Bern plant ein Babyfenster, wo verzweifelte Mütter ihre Neugeborenen anonym abgeben können. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Alle 1 bis 2 Jahre ein Baby im Babyfenster einsiedeln. Braucht es da überhaupt noch weitere Babyfenster? Erika Neuhaus, die stellvertretende Direktorin am Spital Einsiedeln, befürwortet das.
Aus unserer Sicht ja, da Einsiedeln nicht unbedingt die Personen in der Westschweiz ansprechen kann, ist doch ein weiter Weg, oder in Tessin. Es ist sicher gut, wenn das Gebiet breit abgedeckt ist mit einem Babyfenster.
Nach Einsiedeln und Davos sollen in diesem Jahr Babyfenster in Olten und Bellinzona hinzukommen. Diskutiert werden weitere in den Kantonen Bern, Wallis und Thurgau. Erika Neuhaus erklärt sich die neue Dynamik unter anderem damit, dass die Stiftung Hilfe für Mutter und Kind als treibende Kraft erfolgreich Kontakte geknüpft habe. Der Präsident Dominik Mückler aber bestreitet das. Die Stiftung will mit den Babyfenstern Kindstötungen und Abtreibungen verhindern.
Jene Frauen, die zwei Dinge wissen, nämlich erstens, sie sind schwanger und niemand darf das erfahren, und zweitens, sie bekommen ein Kind und können für dieses Kind nicht sorgen. Für diese Frauen wird zu wenig gemacht.
Ganz anders sehen das Kinderrechtsorganisationen. Es gäbe genügend Hilfsangebote, sagte etwa Marlene Hofstetter von Terre des Hommes. Ferner werde bei der Diskussion die Situation der Kinder gänzlich außer Acht gelassen.
Erstens mal darf ein Kind nicht ausgesetzt werden in der Schweiz, also das ist vom Gesetz her verboten. Und zweitens, auch mit einer solchen Aussetzung hat das Kind keinen Anspruch darauf, seine leiblichen Eltern zu kennen.
Mit der anonymen Abgabe via Babyfenster werde einem Kind dieses Recht genommen. Ob dafür oder dagegen, beide Seiten sind sich einig. Die gesellschaftliche Akzeptanz der Babyfenster ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Auch wenn der Bedarf nach wie vor gering ist.
Morgen wählen die Pakistanerinnen und Pakistaner ein neues Parlament. Doch nicht alle beteiligen sich an den Wahlen. Die radikal-islamischen Taliban haben zum Boykott aufgerufen und mit Angriffen gedroht. Seit Beginn des Wahlkampfs vor einem Monat gab es über 40 Anschläge und Angriffe auf Versammlungen und Veranstaltungen. Mehr als 80 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Karin Wenger war in Peshawar, einer Stadt, die besonders unter dem Terror leidet.
Von Wahlkampf kann keine Rede sein. Harun Bashir Bilur verlässt sein Haus kaum mehr und wenn, dann nur noch in einem gepanzerten Fahrzeug und mit bewaffneten Begleitern. Bilur kandidiert für die pashtunische Awami National Party ANP. Eigentlich hätte sein Vater um den Sitz im Parlament kämpfen sollen. Er wurde am 22. Dezember 2012 nach einer Wahlveranstaltung umgebracht. Die pakistanischen Taliban haben es besonders auf Bilurs Partei ANP abgesehen. Diese hat in den vergangenen 5 Jahren in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa regiert und sich öffentlich gegen die Taliban ausgesprochen. Das hat seinen Preis.
Our political party, Awami National Party, has lost more than 700 party workers.
700 unserer Parteimitglieder wurden in den vergangenen 5 Jahren getötet, alleine 50 im vergangenen Monat. Am 16. April entging ich selbst nur knapp einem Selbstmordanschlag. Es ist unmöglich, so eine Wahlkampagne durchzuführen. In der Altstadt von Peshawar befindet sich die Koranschule von Qari Fayez al-Rahman. Der Kleriker saß selbst für eine religiöse Partei im Parlament. Er ist mit dem Terror der Taliban ebenfalls nicht einverstanden, aber anders als die ANP will er die Extremisten nicht wirklich dafür verurteilen. Ein Menschenleben ist sehr wertvoll. Der Islam verbietet unbegründete Vergeltung und Gewalt. Aber vielleicht denken die Taliban, dass die Politiker keine gute Arbeit geleistet haben und bestraft werden müssen. Religiöse Parteien sowie die Favoriten dieser Wahlen, der ehemalige Cricketstar Imran Khan und der Spitzenkandidat Nawaz Sharif, wagen kaum Kritik an den Taliban und wurden mehrheitlich vom Terror verschont. Sie konnten an Großanlässen um Stimmen werben. Und die Taliban haben bereits angekündigt, diesen Samstag auch die Wahllokale anzugreifen. Im Haus von Politiker Harun Bashir Bilur ist inzwischen eine Gruppe von Wahlhelfern eingetroffen. Bilur will trotz der Gefahr noch ein letztes Mal zu einer kleinen Veranstaltung. Bevor er in seinen gepanzerten Wagen steigt, küsst er den Koran und hält ihn sich segnend über den Kopf.
Die Zeit, es ist 7.12 Uhr, weiter nun mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.083 Punkten, minus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.605 Punkten, plus 2,9%. Der Dollar wird zu 94,82 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,67 beziehungsweise zu einem Dollar 30,45. Das Wetter. Heute gibt es vor allem in den Bergen viel Regen. Im Verlauf des Tages wird es aus Westen und im Süden freundlicher. Es bleibt eher kühl bei 11 bis 17 Grad.
Informationen von Radio SRF zum Start in den Tag, jederzeit auch online unter srf.ch. Für die Sendung verantwortlich heute Andreas Lüthi, mein Name Barbara Peter.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.